Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen heute als Predigttext auch auf einen Psalm hören, und zwar Psalm 32. Psalm 32, auch ein Psalm von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde. Ich verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Gestern war ja Reformationstag, Feiertag, aufs Wochenende gefallen, am Samstag, da kriegt man das gar nicht so mit. Und ich glaube, auch darüber hinaus spielte der Reformationstag, das Reformationsfest, gestern und in diesen Tagen keine Rolle. War unwichtig. Es gibt dringendere Probleme, dringendere Angelegenheiten. Es steht ein neuer Lockdown bevor, unsere Grundrechte werden wieder eingeschränkt. Was passiert, so sorgen sich viele, wenn ich mich oder meine Familie oder meine Gemeinde irgendjemand sich ansteckt, ja, wenn da ein positiver Test ist, wenn jemand oder wir in Quarantäne müssen. Und ich weiß, dass uns natürlich noch andere Dinge Sorgen machen und Traurigkeit bereiten. Nun, liebe Geschwister, umso wichtiger, dass wir uns heute mit der Botschaft beschäftigen, die eben gerade durch die Reformation wieder ans Licht gekommen ist. Diese Botschaft, die war nicht nur zu biblischen Zeiten, die war auch nicht nur zu Zeiten von Martin Luther, also diesen Zeiten des weltweiten Umbruchs, sondern sie bleibt und sie ist auch heute von größter Bedeutung. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Das wichtigste Thema, was es gibt. Für jeden von uns persönlich, für deine Familie, für unsere Gemeinde, aber auch für unsere Stadt, für unser Land, für die ganze Welt. Das ist und bleibt die wichtigste Botschaft. Und es ist die Botschaft, dass Gott uns aus Gnade rettet. Und wisst ihr was, diese Botschaft, die gibt es eben nicht erst seit der Reformation. Die gibt es auch nicht erst seit Paulus oder seit der Bibel, seit dem Neuen Testament. Nein, diese Botschaft, die verkündet uns Gott von Anfang an, von 1. Mose an, von Anfang der Bibel an. Wir haben es gerade am letzten Mittwoch in der Bibelstunde gehört. Ich will euch das nochmal vorlesen, was Paulus schreibt im Römer 4, ab Vers 3. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Das ist Genesis, das ist 1. Mose. Wie war es denn bei ihm? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde, also dass er gerettet wurde, dass er heilig war, dass er wusste, ich habe Frieden mit Gott. Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also nicht die Leistung ist das, wo wir uns vor Gott gerecht machen können, dass wir sagen, ja, ich habe es doch versucht. Sondern der Glaube. Darum schreibt dann Paulus weiter, Vers 5, wenn ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, wer irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Der uns trotz der Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Das ist die wichtigste Botschaft, die entscheidendste Botschaft, auch heute noch. Und wisst ihr warum? Weil unser größtes Problem, was wir alle haben, was jeder Mensch hat, unsere Sünde und Verlorenheit ist. Auch das hat sich nicht geändert. Das ist auch immer noch unser größtes Problem. Und wir könnten uns natürlich fragen, ja, warum wird dann diese Botschaft kaum verkündet? Selbst an einem Reformationstag wird nicht daran gedacht. Nun, weil den Menschen dieses ihr größtes Problem nicht bewusst ist. Oder keine größere Bedeutung hat. Ja, alles scheint wichtiger zu sein, als wie ich meine Schuld vor Gott losbekomme. Diese Frage von Martin Luther, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also wen interessiert das bitteschön? Und trotzdem, es gibt nichts Wichtigeres. Und nachdem Paulus von Abraham geschrieben hat und wie er vor Gott gerecht wurde, eben durch seinen Glauben an Gottes Verheißung, zitiert er dann David. Und er zitiert den Psalm 32, den wir gerade gehört haben. Und in diesem Psalm geht es um Unrecht und Schuld und Sünde und Verfehlungen. Wir könnten denken, ziemlich niederschmetterndes Thema. Und trotzdem ist der Haupttenor dieses Psalms einfach nur Freude und Jubel. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Und merkt ihr, hier geht es nicht nur so um mal ein paar Fehltritte. So, ja, keiner ist perfekt. Sondern trotz der Freude wird hier klipp und klar beschrieben, wie es um uns steht. Ja? Hier werden drei verschiedene Begriffe für Sünde verwendet. Ja? Das erste ist Unrecht. Das kann man auch mit Rebellion gegen Gott übersetzen. Es ist nicht nur, dass man mal einen Fehltritt macht. Das ist Rebellion gegen Gott. Oder das andere, es ist die Verfehlungen, das ist ein Verlassen des richtigen Weges. Ja? Nicht nur, ach, ich bin mal ein bisschen über die Grenze, ein Verlassen des richtigen Weges. Und dann Schuld, das ist Böses, Verkehrtheit, Lieblosigkeit, Selbstsucht, Stolz. Und David, der große König, der war sich sehr bewusst, dass er voller Unrecht, Verfehlung und Schuld war. Er hatte gelogen, betrogen, hatte die Ehe gebrochen, hatte sogar jemanden ermordet. Und dann dichtet er diesen Psalm, als diese ganze Schuld ihm bewusst geworden ist. Dann dichtet er diesen Psalm voller Freude und Jubel. Warum? Weil er Vergebung von Gott empfangen hatte aus Gnade. Nicht, weil er dann irgendwann gesagt hat, jetzt habe ich wieder so und so viele Monate oder Jahre, habe ich wieder gut gelebt, ich habe es wieder rausgerissen, ich habe so viel Wiedergutmachung geleistet. Nein, weil ihm vergeben wurde aus Gnade. Und David beschreibt nun in diesem Psalm, wie er zu dieser Befreiung gekommen ist. Vor der Befreiung lag eine sehr, sehr große Last auf ihm. Und das Interessante ist, dass auch in dieser Last, die auf ihn lag, die ihn runtergedrückt hat, bis er krank wurde, Gottes Gnade lag. Mein erster Punkt lautet deshalb heute Morgen, die Last der Schuld und die Gnade der Last. Ja, wir lesen hier Vers 3. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Ja, dieses Verschweigen der Schuld, das machte David geistig und körperlich krank und schwach. Er spricht hier von Depressionen, von schweren inneren Nöten. Also dieser mächtige Kriegsheld, dieser herrliche König ist niedergeschlagen, ohne Antrieb. Ihm fehlt jegliche Freude und Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so erlebt hast. Ja, dass einem vor schlechtem Gewissen, vor der Schuld, die man auf sich geladen hat, ganz übel ist. Dass man keine Freude mehr hat am Leben, dass man ständig nur noch daran denken kann. Gerade wenn man eine Sünde vor einem anderen verschweigt, gerade wenn man sich gegen einen Mitmenschen versündigt hat und weiß, da ist was, was uns trennt. Aber wenn das rauskommt, was ist dann? Versteht ihr, Sünde belastet Beziehungen. Sünde macht Menschen wirklich krank. Man will nicht über seine Sünde sprechen, weil es einem so peinlich ist, weil es so verletzend ist für den anderen, weil es den eigenen inneren Zustand offenlegen würde. Ja, meine tolle Fassade, meine fromme Fassade, die ich mit so viel Mühe aufrecht aufgebaut habe, aufrechterhalte, die würde zu bröckeln beginnen. Sünde und Schuld zugeben, das kann man sich eben einfach nicht leisten. Das kann ich mir in der Welt nicht leisten, wo es auf Leistung ankommt. Das kann ich mir in der Gemeinde nicht leisten, weil da sind wir ja alle fromm. Da gibt es ja sowas auch nicht. Höchstens mal so einen ganz kleinen Bereich. Und ich spüre doch schon die Blicke der anderen, wenn sie das von mir wüssten. Ich höre doch schon die Sprüche der anderen. Ja, wenn ich nur irgendwie diese Schuldgefühle, das schlechte Gewissen, die Sorgen, die Angst loswerden könnte, das ist doch das, was mich niederdrückt. Die Sünde, ja, aber diese Belastung. Und da gibt es natürlich viele gute Möglichkeiten. Ablenkung ist eine der beliebtesten. Ja? Ich lenke mich ab mit Arbeit, ich stürze mich in die Arbeit, ich bin aktiv. Ich lenke mich mit Medien ab, ich kann den ganzen Tag so viele Sachen sehen, machen und tun, dass ich das kaum noch wahrnehme. Oder ich rechtfertige die Sünde vor mir selbst oder vor anderen. Es gibt doch für alles eine gute Erklärung. Außerdem gibt es immer jemanden, der auch Schuld hat oder der vielleicht noch schlimmer ist und noch größere Schuld hat. Ich konnte ja gar nicht anders. Oder ein anderer beliebter Weg ist, ich streite es einfach ab. Ich leugne es. Ich habe keine Sünde, das ist wirklich nicht ein Problem, das ist nicht wirklich, das ist schon okay, dass ich es so mache. Es gibt alle möglichen Wege und ein Weg ist eben, den man dann irgendwann einschlägt, ich verschweige es, ich verdränge es und dann ich vergesse es. Ich hoffe es jedenfalls zu vergessen, ich will nicht mehr dran denken. Und ich sage euch, das sind alles wirksame Mittel, die funktionieren. Jedenfalls eine Zeit lang. Aber David haben sie nichts geholfen. Im Gegenteil, die Last und Qual für David, die wurden immer schlimmer. Warum? Weil Gott ihn nicht losließ. Gott erinnerte ihn immer wieder an seine Sünde. Und er bewirkte dadurch eben diese Not und diese Qualen, bewirkte dadurch, dass sie immer schlimmer wurde. Ja, wenn man einmal einen schlechten Tag hat, wenn man einmal was Schlechtes erlebt hat, gut, da kommt man dann wieder drüber weg. Da hat man mal ein, zwei Tage lang, ist man ein bisschen down. Aber wenn es immer und immer und immer weiter drückt, dann fällst du irgendwann in Depression. Und das hat David erlebt. Also die Sünde ist schlecht, aber diese Last, diese Not, die zeigte Gottes Gnade. Gott führte David so zur Umkehr. Und wenn du diese Last in deinem Leben spürst, wenn du solche Qualen hast, immer wieder diese wiederkehrenden Erinnerungen, dann sage ich dir, versuche es nicht zu verdrängen, sondern bring es in Ordnung. mit deinen Mitmenschen und erst recht mit Gott. Erkenne die Gnade Gottes da drin. Über unsere Sünden zu reden, sie zu bekennen vor den Menschen, gegen die wir gesündigt haben und auch vor Gott, gegen dessen Gebote wir ja mit jeder Sünde verstoßen, das ist hart und schwer für uns, keine Frage. Wir müssen uns demütigen und erniedrigen. Das ist wahrscheinlich die größte Demütigung, die man sich vorstellen kann, wenn man zu Menschen geht und ihnen Schuld bekennen muss. Wenn wirklich Dinge vorgefallen sind, die bekannt werden und in Ordnung gebracht werden müssen. Aber unsere Sünden zu verschweigen, ist noch viel, viel schwieriger, viel, viel härter, viel schwerwiegender für uns. Wenn du sie verschweigst, dann musst du mit deiner Sünde selber weiterleben. Dann musst du mit deiner Schuld, die dich drückt und niederdrückt, weiterleben. Und ich hoffe, ihr habt solche Momente schon erfahren, wenn da was war, wenn da Sünde war, eine ganz konkrete Sache und die habt ihr dann endlich in Ordnung bringen können. Es kam endlich raus und es war schrecklich und peinlich und unangenehm. Aber diese Befreiung, endlich ist es am Licht. Dann ist ein Neuanfang möglich. Und das genau das Gleiche gilt zwischen uns und Gott. Gott sagt uns, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das nicht herrlich? Wenn wir es zugeben, dann reinigt er uns davon. Dann ist ein Neuanfang möglich, immer wieder. Nun, aber vielleicht ist es ja so, dass du den Druck gar nicht mehr spürst. Vielleicht hast du dich daran gewöhnt und damit abgefunden. Ja, ich habe ja gesagt, diese Wege der Verdrängung des Vergessens, die funktionieren ja. Und ich sage dir, das ist umso gefährlicher. Wir stumpfen ab gegenüber unserer Sünde. Auch wir Christen stumpfen ab gegenüber unserer Sünde. Vielleicht schleichen sich bei uns natürlich dann sehr fromm getarnte Sünden ein, an denen wir dann allzu gerne festhalten. Ja, Stolz. Stolz ist so ein Klassiker für uns Christen. Oder dass wir an einer Abneigung gegen jemanden, der uns verletzt hat, festhalten, dass wir sie geradezu pflegen und rechtfertigen. Das Recht auf diese Person böse zu sein. Ja, dass wir auf Lieblosigkeit, die wir erfahren haben, mit was antworten? Dass wir uns sagen, dann ziehe ich mich jetzt auch zurück. Dann ist es vielleicht besser, ich liebe nicht so viel. Ich werde nicht mehr so viel mich hingeben, aufopfern. Das bewirkt ja nur wieder Verletzungen, neue Verletzungen für mich. Auch das ist eine Sünde. Wir sollen unsere Feinde lieben. Also sündigen wird auch bei uns Christen zur Normalität im Leben. Sachen, die früher undenkbar waren, damit hat man leben gelernt. Nun, wenn du deine Sünden weiter und weiter verschweigst und selbst wenn du dich daran gewöhnen wirst, an manche Sachen in deinem Leben, eins darf ich dir sagen und muss ich dir sagen, Gott wird sich nie daran gewöhnen. Gott wird nie irgendwann sagen, na gut, dann muss ich jetzt damit leben. Geht halt nicht anders. Nein, Gott wird Sünde richten. Er wird eines Tages jeden Menschen auf der Grundlage dessen, was er getan und gesagt und gedacht hat, richten. Aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und seht ihr, warum es Gnade bedeutet, wenn man die Last der Schuld rechtzeitig spürt? auch wenn man dabei innerlich Tag und Nacht zu Boden gedrückt wird. Es ist Gnade, weil man so zur Umkehr zu Gott geführt wird und Vergebung der Schuld und Befreiung von Angst erfahren kann. Hier in Vers 10 im Psalm sagt David: Wer nicht nach Gott fragt, schafft sich viel Kummer. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird seine Güte erfahren. Also das war der erste Punkt, die Last der Schuld und die Gnade der Last. Und dann ist die Schlussfolgerung von David, Vers 5, darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir, ich verschwieg meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Mein zweiter Punkt lautet, Vergebung von Schuld bewirkt Befreiung von Last. Vergebung von Schuld und nur Vergebung von Schuld bewirkt Befreiung von Last. David musste ja Gott nicht über seine Sünden informieren. Gott kannte ja seine Schuld, Gott hat ihn ja deshalb so bedrückt. David hat seine Schuld als Schuld erkannt und er hat sie Gott bekannt. Er hat sie vor Gott eingestanden. Und dieses Bekenntnis, ja, und die Befreiung, die er erleben, die Vergebung, die er erleben durfte, die befreiten ihn. Also versteht ihr, das Verschweigen machte David krank. Sein Bekenntnis führte ihn schließlich zu lautem Jubel. Nun wisst ihr was? Ich verkündige heute euch diese Botschaft und sicherlich an vielen anderen Sonntagen nicht, um eure Last noch mehr zu beschweren, um immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und nochmal drin rumzudrehen. Sondern ich verkündige es euch, weil es Vergebung für Sünde gibt, weil es Befreiung gibt, weil es Freude gibt, wenn man Sünde bekennt. Das ist das Thema dieses Psalms, die Freude über die Vergebung. Und deshalb bleibt David ja auch nicht stumm, nachdem er die Vergebung erfahren hat, sondern er gibt uns jetzt diese Befreiungsbotschaft weiter. Vers 6, deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt, also die Not, wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Also David geht jetzt hier sogar noch ein Stück weiter. Es ist ja nicht so, dass jede Not im Leben durch meine eigene Schuld verursacht wird. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die mich betreffen, dass ich in Leid und Not komme, eben aufgrund von Sünde von anderen. Aber dennoch, sagt David, können wir in jeder Notlage zu Gott rufen und seine Hilfe erflehen. Wenn Gott dir sogar deine Sünden vergibt, wenn Gott sogar so weit geht, ja, wie viel mehr würde dir denn in deiner Not helfen? Vielleicht sogar in deiner Not, die du gar nicht selbst verschuldet hast. Vielleicht sogar in deiner Not, die du auf dich genommen hast, um seines Namens willen. Gott hört unser Gebet und Gott antwortet. Vers 8, der Herr hat mir geantwortet. Ich sage dir, was du tun sollst und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Egal, welche Not uns bedrückt, sei es jetzt von innen durch unsere eigene Sünde, sei es von außen durch die Sünde von anderen an uns, bei Gott finden wir Trost und Schutz und Rettung. Und wenn du dann auch Fluten erleben wirst, die kommen, Leid und Not und Verletzung und das alles kommt, dann darfst du wissen, sie werden dich nicht verschlingen. Sie werden dich nicht überwältigen. Gott lässt dich nicht aus seinen Augen. Versteht ihr, in der größten Not, im größten Leid, wenn ihr euch ganz klein und fertig fühlt, dann dürft ihr wissen, Gott sieht dich gnädig und gütig an. Und warum macht Gott das? Warum vergibt er uns sogar die Schuld? Warum ist er denn so gnädig mit uns? Er ist doch ein heiliger, gerechter Gott, dessen Gebote gelten und auf dessen Wort Verlass ist eben auch auf das Wort, das er sagt. Und wer sündigt, wird gerichtet. Kann Gott einfach sagen, okay, Schwamm drüber, kann Gott einfach sagen, ja, ich sehe ja, dir tut's leid, na gut, dann will ich aber auch nicht so sein. Wisst ihr, wenn das so wäre, wenn das so der liebe Gott, der ja dann irgendwann noch ein Auge zudrückt, wenn das die Botschaft der Bibel wäre, dann müssten wir auch die Botschaft seiner Gnade bezweifeln. Dann könnten wir nicht wirklich ernst nehmen. Dann könnten wir nicht wissen, ja, was gilt denn jetzt? Können wir ihn wirklich beim Wort nehmen? Und deshalb ist es so gut, dass dieser Psalm uns nicht nur allgemein auf die Gnade Gottes hinweist, sondern mit ein paar Hinweisen ganz direkt auf die Gnade in Jesus Christus. Und erst in Christus, in dem, was er getan hat, erkennen wir, warum Gott gnädig mit uns ist und die Schuld vergibt und dennoch gerecht bleibt, dennoch absolut vertrauenswürdig bleibt, dennoch sein Wort erhält. Also der erste Punkt lautete, die Last der Schuld und die Gnade der Last. Dann kam der zweite, Vergebung von Schuld bewirkt Befreiung von Last. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Christus hat die Last getragen und unsere Schuld vergeben. Nochmal der erste Vers. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben hat. Und dieses Wort vergeben, das lässt sich auch übersetzen, dieses hebräische Wort mit getragen. Deren Unrecht Gott getragen hat, könnten wir sagen. Also Gott vergibt Schuld nicht, weil er sie einfach vergisst. Weil er sie einfach wegwischt. Gott macht mit unserer Schuld nicht das, was wir so oft versuchen mit unserer Schuld. Ja, schon nicht so schlimm. Wir haben ja schon wieder vergessen. Schwamm drüber. Das macht Gott eben nicht. Er vergibt uns unsere Schuld, weil er selber diese Schuld trägt. Und zwar durch seinen Sohn. Christus hat unsere Schuld auf sich genommen und ist dafür am Kreuz gestorben. Stellt euch das vor, David, der stöhnte unter seiner Sündenlast. Er hatte Depression. So schwer drückte seine Last ihn runter. Und Christus hat all unsere Sünden auf sich genommen. Das hat er getragen am Kreuz. Und so schreibt Jesaja schon 700 Jahre bevor Christus kam, prophetisch: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, wer so ein Schicksal alleine, der muss ja von Gott verflucht sein. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt geworden. Nochmal Vers 2 in diesem Psalm. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet. Auch das ist ein Wort, was uns auf Jesus Christus hinweist. Jesus rechnet die Schuld nicht mehr dem Sünder an, sondern seinem eigenen Sohn. Und Christus ist es, der für unsere Schuld mit seinem Tod bezahlt hat. Er hat unsere Sünden mit seinem Blut zugedeckt. Also nochmal, deine Schuld zu erkennen und zu bekennen, aufzudecken, zu zeigen, ja, das habe ich getan, so bin ich, so sieht es in mir aus. Das tut weh. Aber du kannst es dennoch wagen. Denn freue dich, Gott deckt deine Sünde wieder zu. Und zwar ein für alle Mal. Wenn Gott dir deine Schuld vergibt, dann bist du völlig befreit. Dann bist du gerecht vor Gott. Dann hast du Frieden mit Gott in Ewigkeit. Versteht ihr? Dann steht dir der Himmel offen. Und deshalb bleibt am Ende dieses Psalms kein bitterer Nachgeschmack. Da bleibt nicht noch so ein bisschen eine Spur von Zweifel oder Angst oder ach, ich bin immer noch so gedrückt. Selbst bei einem Mörder und Betrüger und Ehebrecher nicht. Sondern am Ende dieses Psalms, nachdem das klar ist, Gott vergibt mir aus Gnade, die Schuld ist weg, die ist aus meinem Leben, ja, das ist, ich habe es getan, es ist in mir, so bin ich, und er nimmt sie weg, die Schuld ist weg, und er ist dann ein gerechter Mensch vor Gott. Und deshalb bleibt am Ende dieses Psalms nur noch Freude und Jubel. Freut euch und jubelt über den Herrn. Ihr, die ihr ihm treu seid, ja, ihr Gerechten. Alle, die redlich und rechtschaffen sind, sollen vor Freude singen. Warum sind wir gerecht? Nicht, weil wir auf einmal so toll und gerecht leben, sondern weil unser Glaube an Christus uns als Gerechtigkeit angerechnet wird. Gott spricht uns gerecht. Und wenn du nicht an Jesus glaubst, jedenfalls noch nicht so in dieser Art, dass du ihm deine Schuld bekannt hast, dass du deinem Leben ihn anvertraut hast, dass du ihn als Herrn angenommen hast, wenn du noch nicht diese Vergebung deiner Schuld erfahren hast, dann frage ich dich, ja, was machst du dann mit deiner Schuld? Wie gehst du damit um? Verdrängst du sie? Rechtfertigst du dich? Verharmlost du deine Schuld? Und ich will dich bitten, diesen eindringlichen Worten Gottes zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Er ruft dich auf, umzukehren. Und zwar mit sehr eindringlichen Worten. Ja, Vers 9 in diesem Psalm. Seid doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder Pferd. Ja, sei doch nicht so ein dummer Esel. Das ist das, was Gott dir sagt, wenn du nicht umkehrst. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer nicht nach Gott fragt, schafft sich viel Kummer. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Vertrau dem Herrn und du wirst seine Güte in Christus erfahren. Ja, wir haben es heute in der Lesung gehört. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für euch zur Sünde gemacht, damit ihr in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würdet. Und diesen Vers, diese Botschaft möchte ich natürlich euch allen zusprechen, die ihr schon an Jesus als euren persönlichen Retter und Herrn glaubt, die ihr ihn angenommen habt und immer noch natürlich sündigt, immer noch unter der Last mancher Sünde leidet, damit zu kämpfen habt, täglich. Und vielleicht liegt diese Sünden, die ihr begeht, eben noch viel schwerer auf euch, weil ihr wisst, was Christus für euch getan hat, weil ihr wisst, was für ein Opfer nötig war, damit ihr eure Schuld vergeben bekommt. Aber wisst ihr was? Wir brauchen als Christen nie so zu tun, als sei alles gut. Als wird bei uns jetzt immer alles besser. So als ob wir jetzt locker und leicht und ohne Anfechtung und ohne Fallen durchs Leben kommen würden. Wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen uns selbst, wir brauchen Gott nichts vorzumachen. Ja, ich habe keine größeren Probleme. Ja, meine Familie, da ist schon alles soweit in Ordnung. Ach, was bin ich dankbar. Brauchen uns nichts vorzumachen. Aber wir dürfen immer wieder neu um Vergebung bitten und fest glauben. Ja, wir dürfen darüber jubilieren, dass Christus uns vor Gott gerecht macht. Dass Christus immer wieder alles gut macht und am Ende alles zum Besten führen wird. Dafür können wir ihn loben und preisen und miteinander jubeln. Amen. Lasst uns zusammen beten.